ich habe das letzte Mal sehr allgemein Bemerkungen darüber vorgelegt, was der Arbeitsstil Wittgensteins ist, womit wir uns hier zu beschäftigen haben werden und wie sich für mich die gegenwärtige, aktuelle, auch mediengestützte Arbeit mit Wittgenstein darstellt. Ich kann das vielleicht so auch ein wenig plastischer noch machen, indem ich eine kleine Bemerkung zitiere, die ich gestern aufgefangen habe von Nikolaus Reitbauer, der mir quasi so mitgeteilt hat, einen kleinen Ausspruch aus einer anderen Wittgenstein-Veranstaltung von Ludwig Nagel, der sich beschäftigt mit den philosophischen Untersuchungen und der gesagt hat, der Anfang der philosophischen Untersuchungen, so wie das hier vorliegt, das ist gesicherter Text. Das ist etwas, worauf man sich verlassen kann als eine Textgrundlage, das ist philosophisch mehr oder weniger abgeschlossen. Das ist vollkommen korrekt, diese Einschätzung. Und es ist mir in der Vorbereitung der jetzigen Vorlesung, aber natürlich geht es prinzipiell auch weiter, noch einmal sehr deutlich geworden, wie schön diese Zustände eigentlich sind, dass man einen gesicherten Text voraussetzt, der einem nicht mehr oder weniger wegbricht unter den Füßen, wenn man beginnt, darauf philosophisches Gewicht zu legen und etwas philosophisch damit aufzubauen. Also die Situation, dass man nicht gewiss sein kann, ob etwas, was dort steht, bleibt, ob das nicht anderswo anders behandelt wird, ob die ganzen Verhältnisse stimmen. Das ist ja eine sehr unangenehme und das ist die Situation, in die man allerdings nachdrücklich hineingerät, wenn man das betreibt, was ich hier betreibe, nämlich nicht bei dieser Art von vergleichsweise endgültigen Resultaten zu bleiben, sondern sich Vorstufen anzusehen. Ich werde das heute auch noch für Sie sehr deutlich machen können. Sie kennen das Ilias, die Plattform, die dies noch nicht sich einregistriert haben, bitte tun Sie das, weil gerade mit dem, was ich Ihnen heute zeigen werde, wird sehr deutlich werden, dass die Funktionalität dieser Plattform da doch ziemlich wichtig ist. Sie haben hier das Big TypeScript und hier sind die ersten sechs Unterkapitel unter dem zweiten Hauptkapitel Verstehen für Sie einmal präsentiert und diese Unterkapitel mit den Faksimiles, die sich darüber finden. Ich habe die Unterkapitel 1 und 2 vergangenes Semester schon behandelt und bin also jetzt hier bei Verstehen als Korrelat einer Erklärung. Und das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon kurz aufgerufen. Darüber werde ich dann gleich des Weiteren handeln. Was ich Ihnen aber vorher sagen wollte zu dieser allgemeinen Bemerkung ist das, ich habe Ihnen jetzt dazugegeben, das hatte ich mir nicht gemacht, die Mühe im vergangenen Jahr. Ich habe Ihnen dazugegeben, zu dieser Seite, Faksimile-Seite des Big TypeScripts, die Faksimiles der Quellen, aus denen sich diese Seite rekrutiert. Sie haben also Manuskriptquellen und Typoskriptquellen und im Laufe der Darstellungen werde ich auf die noch des Einzelnen zurückkommen. Warum ich es jetzt hier ganz allgemein anspreche, ist, Sie sehen hier Manuskript 109, 110, 109, 110 und das ist TypeScript 211 als die Herkunftsorte dieser einen Seite. Also Sie können sich die Sache jetzt mal von vornherein so klar machen, dass das, was auf dieser einen Seite, auf dieser einen Manuskriptseite zu finden ist, kommt aus vier verschiedenen Segmenten in der Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte kriegen Sie so. Sie haben hier die Skizze Nachlass 29 bis 33, habe ich schon oft und immer wieder gezeigt. Das ist die Nedo-Skizze. Und nur damit Sie gleich also als erstes in der ganzen Konfusion eine entsprechend bildliche Klarheit haben. 109, 110, 111, das sind diese Manuskriptbände. Und hier haben Sie 211, das ist das Ding hier. Das ist das TypeScript 211. Und hier haben Sie das Big TypeScript 213. Das heißt, die Texte, die Textbestandteile, von denen wir hier sprechen, wandern von da nach da und kommen dann schließlich hier herein. Sie können das, wenn Sie viel Zeit und Lust haben, natürlich auch rekonstruieren in der www.librarynlx.com in der www-Ausgabe der Bergen Electronic Edition. Aber da haben Sie keinerlei Hilfe von dieser Grafik. Da müssen Sie quasi nach Textbestandteilen suchen. Wenn Sie das tun, wenn Sie aus bestimmten Passagen hier Suchausdrücke produzieren und diese Suchausdrücke in die Library-NLX.com-Maske reintun, dann kriegen Sie auch die Hinweise darauf, in welchen Manuskripten sich dieser jeweilige Ausdruck findet. Aber diese Mühe ist keine geringe. Die habe ich Ihnen, also für die ersten beiden Seiten des dritten Abschnittes hier, habe ich Ihnen die mal abgenommen. Warum ich Ihnen das jetzt hier sage, ist, bei dieser Arbeit in einer Weise stürzt man wirklich ins Bodenlose. Und zwar, man stürzt deswegen ins Bodenlose, weil, wenn Sie das jetzt wenn Sie es ansehen, zum Beispiel diese erste Bemerkung. Diese erste Bemerkung kommt das erste Mal vor, werden wir uns dann noch ansehen, auf dieser Manuskriptseite. Zweitens aber ist es jetzt so, dass in der Kontext dieser Bemerkung in dieser Manuskriptseite ein ganz anderer ist, einigermaßen anderer ist, ein etwas anderer ist, als der Kontext in dem Big TypeScript. Die ganze Pointe des Big TypeScripts ist, dass das neu zusammengestellt wird. Die Frage ist auch natürlich, unter welchen Gesichtspunkten. Das heißt, wir haben jetzt schaue ich es mal, wenn ich schon drüber rede, schauen wir es uns gleich an. Das sieht im Big TypeScript sieht das so aus. Und ist immer auch ganz schön, wenn man die Wittgenstein Schrift sieht, unter dem Verstehen verstehe ich ein Korrelat zur Erklärung, nicht zu einer etwa medizinischen Beeinflussung. Unter Missverständnis, also wesentlich etwas, was sich durch Erklärungen beseitigen lässt. Die Absicht, der Vorlage zu folgen, hat die Vorlage im Auge. 2.12., der nächste Tag, unsinnig, danke, zu sagen, ich sehe die Dinge im Gesichtsraum. Das sind jetzt drei Gedanken, also gerade dieser zweite Gedanke hier, die Absicht der Vorlage zu folgen, hat die Vorlage im Auge, ist ein ganz wichtiger Gedanke im Zusammenhang mit der Diskussion von Absicht, Intention, Ausrichtung auf etwas, hat aber mit der Frage des Verhältnisses von Verstehen und Erklärung schlechthin nichts zu tun. und kommt hier auch nicht. Sie sehen hier den Zusammenhang auf TypeScript-Niveau, Verstehen, Korrelat der Erklärung. Verständnis entspringt der Erklärung. Wenn Sie, das sollte ich jetzt hier vielleicht auch einfügen, das ist der Punkt, wo die NEDO-Ausgabe, also die Wiener Ausgabe PIC TypeScript, ich habe hier die Studienfassung, gibt es auch in der großen, wo die ausgesprochen hilfreich ist. Also nicht, dass Sie es nicht im Prinzip auch anders machen könnten, aber die die Sache, die hier vorgearbeitet ist, ist für die philosophische Erschließung doch extrem günstig. Sie haben nämlich in der NEDO-Ausgabe auf der linken Spalte die Notiz mit dem Hinweis auf die Herkunftsstellen in den jeweiligen Manuskripten. Und wenn Sie das ansehen, dann sehen Sie sehr deutlich, das haben Sie hier natürlich nicht und das haben Sie auch in der WWW-Ausgabe nicht, dann sehen Sie auf den ersten Blick, dass das zweite Ding hier Verständnis entspricht der Erklärung, soweit es aber der Erklärung nicht entspricht, dass das zweite Ding von ganz woanders herkommt. Also die, der erste Chunk kommt aus der dem Manuskript das aus dem Manuskript 109 und der zweite Chunk das ist der, ich habe da nicht eingegriffen in das Manuskript, der zweite Chunk, das ist dieser hier, der kommt schon ganz woanders her, der kommt aus 110. Schauen wir uns an, wie das in der Zwischenstufe aussieht. Hier haben Sie wieder was ganz was anderes. Da haben Sie diese, das ist jetzt, da erinnern Sie sich, das Produkt des Diktates, das Wittgenstein angelegt hat aus seinen Manuskripten. Und aus den Durchschlägen dieses Diktates hat er Zettel herausgeschnitten, die er dann neu konfiguriert hat im Big TypeScript. Hier haben Sie diese entsprechende Geschichte aus dem Diktat. Dieses Diktat ist unorganisiert, einfach Absatz für Absatz für Absatz. Sie sehen hier, da ist die Rede von Pianola und vorher Maschine zur Illustration. Das ist noch einmal wieder ein ganz anderer Zusammenhang. Der Zusammenhang hier kommt daher, dass er im Diktat mehr oder weniger die Abfolge der Manuskriptbände durchgegangen ist und dort einiges rausgelassen hat. Das, was ihm nicht mehr so gut gefallen hat, hat er rausgelassen und hat quasi die für ihn wichtigen Bemerkungen hat er diktiert und unorganisiert in einer großen Reihe aneinander gebunden. Jetzt können Sie sich vielleicht ein bisschen besser das vorstellen, was ich gemeint habe, wie ich gesagt habe, in einer Weise fällt man ins Bodenlose. Wenn ich jetzt die Einstellung des Ausgehen vom gesicherten Bestand habe und mir sage, ich brauche ein Fundament, aufgrund dessen ich interpretieren kann, und ich lasse mich auf diese Sachen hier ein, dann kann ich nicht verschweigen, ihr und mir, also Ihnen nicht und mir nicht, kann ich nicht verschweigen, dass aus jeder einzelnen dieser Textpassagen in unterschiedlicher Weise Verbindungen in andere Bereiche, in andere Kontexte reichen und sich die Frage natürlich stellt, soll ich die beachten, soll ich die nicht beachten? Wie viel von dem, was die Vorgeschichte dieses Textes ist, kann und muss ich berücksichtigen, wenn ich bestimmte Aussagen mache. Die Alternative, also das, dieses Fallen ins Bodenlose, ist dadurch noch verschärft in seiner Schwierigkeit, in seiner Beeinträchtigung, dass, wenn Sie es mal genauer ansehen, Wittgensteins Gedanken auch etwas permanent Wiederaufbereitendes haben. Sie kreisen um ein Problem in immer neuen Ansätzen. Die Formulierungen sind oft ähnlich. Man weiß nicht recht, wo ist ein Gedankengang zu Ende, wo beginnt der nächste Gedankengang. Das heißt, man ist, wenn man sich auf diese Sachen einlässt, einigermaßen ohne klare sachliche Orientierung in einer Menge von Textbestandteilen. Wie geht man jetzt mit so einer Situation um? Ich denke, und das war mein Punkt vorhin, es bleibt zunächst mal gar nichts anderes übrig, als eine Rekonstruktion zu versuchen, die davon ausgeht, dass die Konstellation, mit der man sich gerade beschäftigt, vorläufig endgültig ist. Also die Wahl des Big TypeScripts von meiner Seite hängt damit zusammen, dass man argumentieren kann und ich Ihnen versuchen werde zu zeigen, dass die Zusammenstellungen, die Sie hier finden im Big TypeScript, dass das interessante Zusammenstellungen dieser Gedanken sind, die sich über das hinaus, was in den einzelnen Absätzen steht, vertreten und interpretieren lassen. Und wenn ich das sage, sowas muss ich sozusagen annehmen, um rekonstruktiv etwas in der Hand zu haben, was über Einzelbemerkungen hinausgeht, was also einen Ansatz von System in die Sache reinbringt. Wenn ich das sage, soll das aber nicht heißen, dass ich vergesse, dass das für Wittgenstein durchaus Zwischenstationen sind und dass die genauere oder weniger genaue Analyse dessen, worum es hier geht, durchaus andere Aspekte, andere Schwerpunkte zeigt, die in einem leichten, schwierigen, wie immer, Verhältnis zu dem sind, was man gerade rausgetüftelt hat. Das heißt, kurz gesagt, man muss sich, und das hängt mit der Philosophie Wittgensteins, denke ich, doch sehr wohl zusammen, man muss und sollte sich darauf einlassen, dass man nicht an der Stelle alleine sagt, man ist gesichert, wo es halt aufgehört hat, wo dieser Prozess halt einen faktischen Endzustand erreicht hat, sondern man muss diese Endzustände, diese teilweisen, diese temporären Endzustände in die vorherige Entwicklung mit hinein denken und versuchen herauszufinden, wie sich das von Seiten des Systems und der Interpretation Wittgensteins im Einzelnen dann darstellt. Also das ist jetzt nochmal eine Bemerkung zu dem mikrologischen Vorgehen, das ich hier vorschlage. Eine Sache, die ich das letzte Mal nicht erwähnt habe, wenn Sie Literatur wollen, bisschen also Web-Verweise, Quellen, dann finden Sie das auf der Wittgenstein-Philo.at-Seite zunächst einmal für den ersten Ansatz. Gut, jetzt Für heute möchte ich einmal als erstes Ihnen zeigen, am Beispiel dieses dritten Unterkapitels, wie ich mir vorstelle, das, was ich das letzte Mal Dramolett genannt habe, also wie ich mir vorstelle, die explizieren zu können, den Punkt, dass aus diesen unterschiedlichen Bemerkungen, aus unterschiedlicher Herkunft, Wittgenstein eine philosophische Aussage macht, die in diesem Fall 4 Seiten oder sowas umfasst, also 4 Manuskriptseiten umfasst. Und dazu werde ich Ihnen jetzt, so wie ich es für das vergangene, also vorhergegangene Subkapitel schon gemacht habe, im vergangenen Semester, werde ich Ihnen eine Gliederung, einfach eine Inhaltsangabe, eine Segmentierung dieses Teiles des Typ Big TypeScripts jetzt hier vorschlagen, um Ihnen deutlich zu machen, dass da nicht nur viele Gedanken drinnen sind, sondern dass da Untereinheiten der Gedanken so arrangiert sind, dass sie in eine philosophische Dynamik hineingehen. Diese philosophische Dynamik, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, ich glaube, das lässt sich in der Regel für die meisten von diesen Subkapiteln finden. Das ist eine philosophische Dynamik, die wieder verschwindet, wenn man die Zettel auseinanderschneidet. Die hat es nicht gegeben. Also wenn man das nimmt und Zetteln auseinanderschneidet, dann steht man vor der Frage, man muss alles wiederum neu organisieren. Das war ursprünglich nicht so, wie es jetzt hier ist. Das wird auch nicht so sein. Ich habe das hier noch nicht erwähnt in diesem Semester, sollte es aber an dieser Stelle sagen. Hier finden Sie schon die ersten Zeichen der Überarbeitung, die sind harmlos. Diese Überarbeitung des getippten Big TypeScripts führt zu einer völlig eingreifenden Neuorganisation des hier statt sozusagen hier positionierten Materials. Das geht über eine ganze Reihe von Schritten und man kann, und das ist etwas, was Rasch Ries gemacht hat, man kann Wittgensteins Arbeiten, also dann nachträgliche 32, 33, 34 Arbeiten an diesem Material des Big TypeScripts, kann man versuchen, buchstabengerecht nachzuvollziehen. Der Rasch Ries ist hergegangen und hat gesagt, der Wittgenstein will ein Buch schreiben, das Big TypeScript ist schon mal ein guter Anfang. Dann hat er diesen Anfang, also als ersten Entwurf, überarbeitet und hat alles und hat an vielen Stellen diese Korrekturen gemacht. Was tun wir jetzt? Wir nehmen die Korrekturen, die sind an dieser Stelle harmlos, an manchen sind sie extrem kompliziert. Wir nehmen diese Korrekturen und führen sie alle durch und machen daraus eine Publikation. Und diese Publikation heißt Philosophische Grammatik. Die gibt es. Also das, was Sie unter Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft als philosophische Grammatik finden, ist diese Art von durchgeführten Änderungswünschen Wittgensteins in Form eines Buches. Das hat mehrere Haken. Einer der wichtigsten ist, dass der Wittgenstein, also eine der wichtigsten Sachen ist, dass das Rasch Ries das Endresultat der Überarbeitung gibt. Also beim Rasch Ries sieht man nichts mehr vom Big TypeScript, sondern das Endresultat einer Überarbeitung ist da drinnen. Die ganzen wichtigen Zwischenschritte gehen verloren. Außerdem ist das eine Überarbeitung, die, dazu muss man das Folgende sagen, manche Seiten des Big TypeScript sind von Wittgenstein auf eindringliche und massive Art und Weise überarbeitet worden. Da bleibt praktisch nichts übrig von denen. Und zu anderen ist er einfach nicht gekommen. Die sind so stehen geblieben, wie sie sind, weil da hat er andere Prioritäten gehabt. Und die philosophische Grammatik vom Rasch Ries führt also alle Korrekturen durch. Und dort, wo er nichts korrigiert hat, wozu er nicht mehr gekommen ist, das bleibt so, wie es ist. Das ist natürlich eine sehr sonderbare und philologisch nicht wirklich legitimierbare Vorgangsweise, weil nämlich die Stufen der Arbeit, also wenn, und da das Ganze sowieso irgendwann stecken geblieben ist, stehen wir vor der Frage, wie dokumentieren, demonstrieren wir die verschiedenen Stufen dieser Arbeit, und das kann man nicht so dokumentieren, dass man Phasen von 1932 bis 1936 ohne weitere Kommentare hintereinander schreibt. Noch dazu, letzte Bemerkung zu der philosophischen Grammatik, sind Sie also vorsichtig diesbezüglich, er lässt ganze Passagen raus, die im Big TypeScript drin sind. Der berüchtigste Fall ist, es gibt mehr als also Dutzende Seiten über die Rolle der Philosophie da drinnen, unter dem Titel Philosophie, die finden sich einfach in der philosophischen Grammatik nicht. Also man könnte jetzt die Schlussfolgerung jetzt auch so ziehen, ansetzend von meiner Anfangsbemerkung, während die philosophischen Untersuchungen wirklich in einem vergleichbaren Endzustand sedimentiert sind, ist das, was philosophische Grammatik heißt, wenn sie wenn Sie das verwenden als eine Argumentationsgrundlage in Ihren Arbeiten über Wittgenstein, das ist nun wirklich nicht legitim. Das ist eine Kunstkonstruktion, die, wenn Sie irgend sowas sagen wollen, wie Wittgenstein hat in der philosophischen Grammatik gesagt, da kommen Sie tatsächlich in größere Schwierigkeiten. Also da können Sie sich nicht berufen auf interne Logik des Ablaufes. Sie können sich natürlich auf den Absatzgedanken, würde ich sagen, können Sie sich berufen nach wie vor. Das ist dasselbe Material, aber es gibt diese Infrastruktur der Argumentation nicht. Gut, jetzt habe ich genügend über die Infrastruktur, die angebliche, vorgebliche Infrastruktur gesprochen. Jetzt will ich es Ihnen auch mal zeigen, wie das in etwa aussieht. Ich habe diese Sache verstehen als Korrelat einer Erklärung, habe ich in, wie viel sind es, 5 Punkte unterteilt und diesen 5 Punkten Namen, also Überschriften gegeben, die inhaltliche Gedankenführung signalisieren sollen. Ich sage vielleicht einfach einmal die 5 Punkte und ordne sie und sage etwas darüber, wie diese 5 Punkte eine philosophische Bewegung enthalten, und ordne dann diese 5 Punkte zu dem, was man hier im Text hat. Erster Punkt, Verstehen ist doppelsprachlich. Verstehen hat etwas mit zwei Sprachen zu tun. Ich sage jetzt einmal nur die Namen. Ich lasse mich dann auf die Philosophie genauer ein. Zweitens, Verstehen ist kein Metabegriff. Das hat schon eine Beziehung zu dem ersten insofern, als wenn ich sage, Verstehen ist doppelsprachlich, sich das Problem ergibt, ist das jetzt eine Sprache, die über eine andere Sprache handelt? Ist das Verhältnis der zwei Sprachen, ist das ein Verhältnis von untergeordneter und übergeordneter Sprache? Und auf diese Suggestion antwortet die zweite These, Verstehen ist kein Metabegriff, das heißt, wir sind mit diesen beiden Sprachen auf demselben Niveau, sind zwei nebeneinander geordnete Sprachen. Drittens, gibt es Verstehen jenseits des Ausdrucks von Verstehen? Das ist die Frage, die zusammenfasst, worum es da geht. Wenn man sagt, Verstehen ist sprachlich, könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, das ist aber doch nur, sprachlich ist doch nur der Ausdruck des Verstehens, das Verstehen ist doch etwas anderes als der Ausdruck des Verstehens. Und die Frage von Wittgenstein richtet sich also darauf, gibt es hinter, jenseits dem, was Sprache an der Stelle ist, das wirkliche Verstehen? Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist jetzt eine Antwort auf das. Also die ersten drei Punkte haben eine Fragestellung vorbereitet, haben bestimmte für Wittgenstein entscheidende Themen in die Diskussion gebracht. Im vierten Punkt gibt es jetzt quasi die Substanz der Antwort, die Wittgenstein an dieser Stelle vorschlägt für die aufgeworfenen Fragen. Ich habe diese Substanz der Antwort genannt. Verstehen erklärt keine seelischen Vorgänge und richtet sich nicht auf Gegenstände. Das ist die Antwort, also dass es keine seelischen Vorgänge erklärt, richtet sich gegen die Frage, verneint die Frage, verneint also die Behauptung, dass es Verstehen jenseits von sprachlichen Ausdrücken gäbe, und dass sich das Verstehen nicht auf Gegenstände richtet, ist eine wichtige Zusatzüberlegung diesbezüglich. Wir werden sehen, wie das zusammenhängt. Der Verweis hängt damit zusammen, dass bestimmte Konzeptionen davon, was Verstehen ist, legen nahe, dass sich Verstehen auf Gegenstände bezieht und diese Gegenstände, ein so ein Gegenstand oder solche Gegenstände würden dann seelische Vorgänge sein und das ist alles abzuweisen. Das ist sozusagen der substanzielle Punkt in diesem Abschnitt. Und dann gibt es einen fünften Punkt und der fünfte Punkt, den habe ich genannt, Verstehenspraxis und Explikation, der Übergang. Damit, also mit diesem fünften Punkt, werden wir noch einige Schwierigkeiten haben, hatte ich auch einige Schwierigkeiten. Der enthält was Einprägsames von der Philosophie her. Andererseits ist er nicht so klar, wie man sich das wünschen könnte. Wir kommen auf das zu sprechen. Jetzt, nächster Schritt, ich ordne Ihnen das zu, wie ich denke, dass das geht. Also Verstehen ist doppelsprachlich, das umfasst für mich diese beiden Absätze hier. Verstehen, damit meine ich Korrelat der Erklärung, Verstehen entspricht der Erklärung. Dann geht es weiter. Der zweite Punkt, Verstehen ist kein Metabegriff. Wissen, was der Satz besagt, kann nur heißen, die Frage beantworten, was sagt er. Sinn des Satzes verstehen, bis inklusive das, nicht nur inklusive das, das geht, glaube ich, noch weiter. Nein, doch, ja, inklusive das. Also von hier bis hier, das ist der Abschnitt 2. Verstehen ist kein Metabegriff. Dann sind wir jetzt auf der nächsten Seite des Manuskripts. Aber kann man dann fragen, ein Punkt, der ist nun eigentlich mehr eine Frage der Eleganz als des philosophischen Gewichtes, aber man soll sich's doch klar machen, wenn das stimmt, dass es hier um einen internen philosophischen Argumentationsaufbau geht, dann ist der Einsatz des Wortes aber, also dieser Einwand, richtet sich gegen das, was vorher gewesen ist. Und nach meiner Interpretation passt es an dieser Stelle ganz hervorragend, denn der zweite Punkt, Verstehen ist kein Metabegriff, ist tatsächlich sehr gut geeignet, dem Einwand zu unterliegen, der dann in diesem Absatz, aber man kann fragen, ausgedrückt wird. Das heißt, dieses Aber passt sehr gut in den argumentativen Ablauf dieses Abschnittes. Das kommt aber von woanders her, wo es andere Funktionen hatte. Man weiß nicht, worauf sich dieses Aber ursprünglich bezieht. Ich habe das gerade nachgeschaut jetzt. Und das ist eine schöne Illustration auch des Punktes der Bodenlosigkeit, von der ich geredet habe. Denn es ist natürlich dadurch, dass Wittgenstein eben diese Rekonstruktionen ständig macht, dass Wittgenstein sich immer wieder selber widerspricht und neue Behauptungen in den Raum setzt, kommt es natürlich tatsächlich dazu, dass das Aber an vielen Stellen passt, also das Aber viel neutraler funktioniert, als es hier insbesondere funktioniert. Und an dieser Stelle übersieht man es dann vielleicht auch. Oder es ist sozusagen, man könnte sagen, es ist überkodiert, nicht? Es ist doppelt kodiert. Es ist ein Aber aus dem ursprünglichen Zusammenhang und es ist jetzt drüber noch mit einer Bedeutung aus diesem Zusammenhang aufgeladen. Also diese Sache 3, beginnt mit dem Aber und führt bis zum weiteren Aber. Aber das Verständnis enthält nicht die Auffassung. Das ist weiter unten hier. Aber das Verständnis enthält nicht die Ausführung. Aber das Verständnis enthält nicht die Ausführung, sondern ist nur das Symbol, das bei der Ausführung übersetzt wird. Sie sehen hier zum Beispiel schon, das ist etwas, was der Rasch-Ries dann einfach ausgelassen hat bei der Zusammenstellung der philosophischen Grammatik. Das sind eben Teile der Überarbeitung. Nun kommt, und das ist der vierte Punkt, diese Sache, die Antwort, die Wittgenstein formuliert, die Schwierigkeit ist, die Grammatik des Wortes meinen klar zu sehen. An der Stelle passt es übrigens auch sehr gut in diesem Ablauf. Also es gibt eine Behauptung, Verstehen ist nicht metasprachlich, es gibt eine Gegenbehauptung, die Gegenbehauptung von der Art, es schaut doch so aus, dass Verstehen was anderes ist, als nur den Ausdruck zu haben. Und jetzt fängt er an mit einem Satz von der Art, ich erkläre euch jetzt, woher die Misere kommt, woher diese Verwirrung kommt. Die Schwierigkeit ist, Doppelpunkt, und jetzt kommt eine Erläuterung, wie wir denn auf die Idee kommen, dass es so sein könnte. Und diese Erläuterung ist verbunden mit dem Versuch, uns diese Idee abzugewöhnen, wie wir dann sehen werden. Und das ist also der Hauptteil, das ist ein ziemlich langes Segment hier. Sie sehen das daran, das ist alles das hier. Da geht es um Worte, Dinge, Pfeile, Gebrauch. Da wird also die philosophische Haupterklärungsarbeit geleistet. Wenn Sie sich vergewissern durch einen Blick in die Niederausgabe zum Beispiel, dann sehen Sie, dass diese lange Passage hier, die kommt von ganz woanders, kommt deutlich von woanders als die Quellen, die Frage vorbereitet haben. Also Sie sehen so am besten, hier haben Sie die Quellen angeführt, das kommt aus dem Manuskript 112. Das ist 109 und 110 und dieser große Stecksbestandteil, der ist, ich weiß es nicht, ein, zwei Jahre später niedergeschrieben und wird findet sich allerdings, Sie sehen es hier auch sehr gut, findet sich in der Abschrift, in der Typoskriptabschrift auf Seite 487 statt auf Seite 168, 387, also 100 Seiten weiter hinten und ist von dort weggenommen und hier hineingesetzt. Das ist nach meiner Interpretation, also ein typischer Fall von Wittgensteins Verfahren, sich Fragen entsprechend zu organisieren und dann nicht das Folgende zu machen, das könnte er ja auch, zu sagen, jetzt habe ich mir drei Fragmente zusammengestellt, wo die Fragen enthalten sind und jetzt schreibe ich eine Antwort ad hoc. Das macht er genau nicht, sondern er sucht aus seinem Zettelmaterial eine solche Zusammenstellung aus schon ausformulierten Texten, die Fragen und die Antworten auf eine sinnvolle Art und Weise miteinander verbinden. Und in dem speziellen Fall werde ich Ihnen eben zu zeigen versuchen, inwiefern das funktioniert. Und wie es funktioniert. Und dann haben wir nach diesem großen Ding kann man noch eine letzte Bemerkung. Und die letzte Bemerkung ist sozusagen auch, die zeige ich Ihnen mal auch jetzt rein aus philologischer Neugierde ist es nicht uninteressant, damit umzugehen. Das ist eine Bemerkung, wo man sich etwas die Zähne ausbeißen kann und wo man sich fragen kann, warum tut er das jetzt dahin? Was hat das jetzt für einen Zweck? Wittgenstein selber war offensichtlich auch nicht damit zufrieden, überhaupt nicht damit zufrieden, hat da Fragezeichen hingemacht, dann hat er seine Wellenlänge hingemacht, dann hat er versucht, das Ding hier zu verbessern. Wenn man sich's anschaut, genauer in Faksimile von der Farbe her, das hier ist dieselbe, ein bisschen rötliche Tinte wie das hier. Das hat er, und am Ende streicht er alles miteinander durch. Und etwas, worum es mir besonders leid ist, da werde ich Ihnen also noch einiges dazu erzählen, diese ganze Tramulett, das ganze Tramulett endet mit dem Satz, das müsste man aber dazu schreiben. Das halte ich für schlichtweg genial. Das ist eine ganz, also eine Form, wenn man das richtig interpretiert, ist das etwas, worauf Wittgenstein immer wieder ankommt, in einem alltagssprachlichen, vollständig unverdächtigen, normalen Satz sozusagen hineinformuliert eigentlich die Antwort auf alles das, worüber er seitenlang vorher diskutiert. Also das kann man, wenn man diesen einfachen Satz an die richtige Stelle des Problems setzt, ist es der Schlüssel, der alles aufmacht. Ich gebe zu, das ist vielleicht eine Überinterpretation von mir. Ich werde es Ihnen aber trotzdem plausibel zu machen versuchen. Leider aber ist es so, und das ist auch ein Kommentar zu dem, wie der Wittgenstein vorgeht, in dem Moment, in dem er die Sachen wieder auseinandernimmt und umarbeitet, kann er das nicht mehr brauchen, funktioniert das nicht mehr auf diese Art und Weise. Und er streicht es, als ob das nicht traurig genug wäre. Er streicht es sozusagen, zuerst einmal hat er offensichtlich das durchgestrichen, das hat ihm nicht gepasst, und dann streicht er die ganze Sache hier durch. Also nur mal als Hinweis darüber, womit wir es in diesem, sagen wir, Tramulett zu tun haben. Und jetzt ein wenig genauer auf die Philosophie, die sich da abspielt und das nach den einzelnen Abschnitten. Also erster Abschnitt, Verstehen ist doppelsprachlich. Wiederum eine ähnliche Situation wie die ich gerade gesagt habe, Wittgenstein versucht, seine wichtigsten Sachen auf eine völlig fußgängerhafte, einfache, nicht affektierte Art und Weise zu formulieren. Das Ding geht manchmal, das ist also so selbstverständlich formuliert, so unauffällig formuliert, dass man es gelesen hat, man hat es gelesen, man glaubt, man hat es verstanden und hat die wichtigsten Sachen, die da passieren, eigentlich schon verpasst.